Willkommen bei Schokolade zum Frühstück. Der Podcast, der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Hier lernst du etwas über Themen wie emotionales Essen, Selbstliebe, Körperliebe, Sexualität und Spiritualität. Also Themen, worüber sonst nicht gesprochen wird. Entweder treffen wir uns zu zweit oder gemeinsam mit spannenden Persönlichkeiten. Also viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's!
Hola ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gemeinsam im Interview mit der lieben Tabea. Und die Tabea habe ich eingeladen, weil sie auch jahrelang von einer Essstörung betroffen war, speziell von Magersucht. Ich war das ja auch. Mich hat es nicht zum Thema Magersucht betroffen, aber ich war von emotionalem Essen geprägt. Das heißt, ich war gar nicht in Kontakt mit meinen Emotionen davor. Clean Eating, intermittierendes Fasten, also alles, was sich da im Extremfeld bewegt und wo du wirklich feststellen kannst, dass sich deine ganzen Gedanken nur um das Thema Essen, Abnehmen, Sport machen, Kalorien verbrennen dreht. Da kannst du sagen, dass du in Disbalance geraten bist. Und das ist leider bei vielen Frauen der Fall. Viele Frauen orientieren sich an diesem Schönheitsideal und richten ihr ganzes Leben danach aus. Und das darf und muss so nicht sein. Um auf dieses spannende Thema aufmerksam zu machen, quatschen Tabea und ich heute über unsere Essstörungen, über unser gestörtes Körperbild, das wir damals hatten, vor vielen Jahren. Und natürlich, wie wir es da herausgeschafft haben. Es ist wirklich ein wunderschönes, ehrliches, warmes Gespräch geworden mit der lieben Tabea, wo du ganz, ganz viele Tipps, ja, auf deinen Heilungsweg mitnehmen kannst oder auch vielleicht überhaupt feststellen kannst, ob du denn selbst betroffen bist. Fühl da mal rein. Schreib mir gerne. Ich bin spezialisiert auf Frauen mit einem gestörten Essverhalten, mit einem gestörten Selbstwertgefühl, einem gestörten Körperbild, die von emotionalem Essen geprägt sind und so weiter. Also ich kann dir da ganz, ganz, ganz liebevoll den Raum halten. Mit ganz, ganz viel Erfahrung stehe ich dir da an der Seite. Aber erst einmal wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit der lieben Tabea, wo es um das tiefe, aber wichtige Thema Essstörungen geht. Los geht's! Hola ihr Lieben, heute bin ich nicht allein im Podcast, denn ich habe einen ganz tollen Gast, die liebe Tabea. Und ich werde heute gemeinsam mit der Tabea diesen Sonnenschein, genau wie ich, aber wir werden heute ein bisschen ernster werden in diesem Podcast, beziehungsweise über ein ernstes Thema sprechen. Und zwar ist es das Thema Essstörungen. Du hast neulich schon ganz, ganz mutig auf deinem Instagram-Profil darüber gesprochen, dass du auch von einer Essstörung betroffen warst, welche das war und so weiter. Erklärst du uns doch im Podcast. Ich selbst war ja auch von einer Essstörung betroffen und es sind so viele Frauen. Und ja, ich will einfach mit dir darüber quatschen, wie das bei dir sich entwickelt hat, welche Wege du gefunden hast, um da rauszukommen und auch einfach diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu geben, weil das ist nämlich schon der erste Weg zur Heilung, wenn wir endlich anfangen, darüber zu sprechen, ob das jetzt das Thema Essstörung ist oder auch andere Themen, die uns belasten, wenn wir endlich aufhören, immer dieses perfekte Bild aufrecht zu bewahren im Außen und endlich mal anfangen würden, darüber zu sprechen, was uns im Inneren belastet. Das ist wirklich der erste Weg zur Heilung. Und das machen wir heute. Willkommen, Tabea.
Das machen wir heute. Und ich nicke auch schon die ganze Zeit. Man sieht es ja nicht. Ich nicke die ganze Zeit zustimmend zu all deinen Themen, darüber zu sprechen. Das ist mir ja auch immer total wichtig. Du hast gerade schon gesagt, dass ich meinen Weg aus der Essstörung raus auch darüber erzähle. Genau, ich hatte eine Magersucht und dieses Erzählen, darüber sprechen und vor allem mit anderen in den Austausch gehen und gar nicht auch nur zum Thema Essstörung, sondern generell mentale Gesundheit oder was uns bewegt, welche Probleme wir haben, welche Herausforderungen, was uns geholfen hat. Das hat mir auf meinem Weg so viel geholfen und in meinem ganzen bisherigen Leben. Oh Gott, das klingt jetzt sehr pathetisch und groß, aber irgendwie schon. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch.
Ich freue mich auch ganz sehr. Und wir sitzen jetzt beide hier und uns geht's wirklich gut. Also wir sind körperlich happy und auch mental. Das heißt, das ist schon das erste Zeichen dafür, dass es da auf jeden Fall einen Weg raus gibt aus dieser, sagen wir mal, Krankheit oder diesen Umweg, den der Körper da nimmt, weil er bestimmte Sachen vermisst, die wir ihm nicht geben. Erzähl doch gerne mal, wie sich das Thema Magersucht bei dir eingeschlichen hat, wie du das gemerkt hast und wie du dann erstmal mit dem Thema umgegangen bist, weil ich nehme mal an, du hast am Anfang eben nicht darüber geredet, weil die Scham uns eben davon abhält. Weil wir denken, irgendwas ist nicht richtig mit uns. Und dann schlucken wir das eben, ja, machen wir das Thema mit uns alleine aus.
Ich habe über das Thema nicht gesprochen, weil, und das ist das Fiese auch an einer oder meiner Magersucht, dass ich sie ganz lange nicht als eine Magersucht erkannt habe. Also ich habe 2014 angefangen, weniger zu essen, gesünder, vermeintlich gesünder. Ich kann ja mal sagen, wie es sich für mich angefühlt hat. Für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich mich auf einmal sehr gesund ernähren. Ich würde darauf achten, was ich zu mir nehme, wann ich es zu mir nehme. Dass ich zum Beispiel, ich habe gelesen, Kohlenhydrate wären nicht so gut, die habe ich dann weggelesen. Ich habe vom Fasten gelesen, das habe ich dann gemacht. Ich dachte, toll, ich mache mehr Sport, ich gehe ins Bootcamp, ich baue Muskeln auf, ich esse Proteine. Und habe dabei komplett aus den Augen verloren, dass das, was ich da mache, irgendwann abgerutscht ist in eine sehr kranke, sehr rigide Lebensweise. Und war dann so krass in dieser Krankheit, dass ich sage auch ganz oft, da hat mehr die Krankheit aus mir gesprochen, als dass ich noch gesprochen habe, weil ich so besessen irgendwie war. Dass ich gar nicht realisiert habe, dass ich krank bin und was ich da mache. Und wenn mich Menschen darauf angesprochen haben und sehr auch einfühlsam sogar gesagt haben, oh, geht es dir gut und so, war ich gar nicht immer, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Also wurde sofort zickig und habe gesagt, ich weiß gar nicht, was du jetzt von mir willst. Ich ernähre mich gesund, ich bin diszipliniert, ich mache Sport, das ist doch das, was alle wollen. So. Das heißt, ich selber habe es nicht erkannt, dass ich krank bin. Bis zu dem Punkt, an dem ich auf einmal nicht mehr arbeiten durfte. Und meine Chefin zu mir gesagt hatte, ja, du bist mittlerweile so dünn. Du hast nächste Woche, ich war Redakteurin bei einem großen deutschen Magazin und ich sollte eigentlich auf die Berlinale fahren. Ich sollte Interviews führen. Ich sollte auf den roten Teppich. Ich hatte vor, George Clooney zu treffen. Also ich hatte große, tolle Sachen vor und war auf einmal so, ja, wäre ja übermorgen, aber wir haben Angst, dass du vor Ort einfach umkippst und deswegen wollen wir dich schützen. Du darfst oder sollst es nicht machen. Und das war für mich ein ganz krasser Moment, weil ich dachte, hä, jetzt irgendwas läuft hier schief. Und ich habe aber auch da noch gesagt, ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Ich bin nicht krank. So, also dieser Anteil in mir zu verstehen, das, was ich mache, wie ich lebe, dass das wirklich eine Magersucht ist, der Prozess, der hat lange gedauert. Und der
Oder
fing dann in der
wolltest du
Klinik
das
an.
auch, also wolltest du das auch wirklich nicht wahrhaben, weil eben wir dann denken, es ist was falsch mit uns und ich bin dann nicht betroffen? Oder hast du es wirklich einfach nicht gemerkt, weil du davon überzeugt warst, das ist ein gesunder Lebensstil, den du da führst?
Also ich glaube, ich habe mich nicht geschämt, sondern für mich, diese Krankheit war für mich ein Schutz. Und man sagt auch bei, was heißt bei, Sigmund Freud hat das damals gesagt, das sind nicht meine Worte, dass jede Krankheit auch immer einen Krankheitsgewinn hat. Und für mich war dieser Gewinn ein Schutz. Also dünn zu sein, extrem dünn zu sein, fühlte sich für mich so an, als würde ich mich dadurch vor Blicken von vor allem Männern, von Übergriffen von Männern schützen, weil ich dachte, hey, wenn nichts Weibliches mehr an mir ist, dann passiert mir nichts. Also es war für mich dieser Gewinn. Und davon loszulassen und den zu sehen, aber auch zu verstehen, was da überhaupt vorgegangen ist, ich glaube, das war jetzt gar nicht, dass ich mir bewusst gesagt habe, oh, ich schäme mich oder ich, das ist mein Thema oder irgendwie, ne, dieses Bewusstsein hatte ich gar nicht. Es war einfach ganz viel im Unterbewusstsein. Unser Gehirn ist ja wirklich sehr, ich sag mal, klug. Mechanismen zu entwickeln, wie wir irgendwie Traumata verarbeiten oder unter den Teppich kehren. Es war ganz viel unter den Teppich kehren bei mir. Und dann diesen Teppich zu lüften und zu gucken, was ist da eigentlich drunter, das habe ich dann in der Klinik gemacht. Aber überhaupt mal dahin zu kommen, zu sagen, ey, da ist überhaupt ein Teppich. Also ich habe noch nicht mal gesehen, dass da ein Teppich liegt. Ne? Für mich war noch überall Parkettboden. So. Deswegen, und andere waren so, hey, da ist ein Thema, da ist was. Und da bin ich sehr dankbar, dass das andere für mich gesehen haben. Und ich glaube, deswegen meinte ich auch vorhin schon, dieser Austausch untereinander ist mir so wichtig, weil ich glaube, erst wenn wir miteinander kommunizieren, sehen wir bei anderen Menschen oder sie können uns auf etwas hinweisen oder bei etwas unterstützen. Ja.
Genau, Genau, und das hast du auch gerade mit mir gemacht. Also wenn ich das mal, es ist voll spannend, was der Gewinn quasi bei dir war. Der vermeintliche Gewinn, ne? Also es ist ja irgendwo ein Gewinn, aber der dient uns halt irgendwann nicht mehr, sondern wird halt ein destruktiv. Und bei mir war der vermeintliche Gewinn quasi, warum ich quasi Kontrolle in meinem Essverhalten gesucht habe. Und bei mir war das ganz, ganz ähnlich. Ich war zwar eher übergewichtig, aber dann ist es eben umgeschwenkt in sowas Extremes, was auch verkleidet war als was Positives, Healthy Lifestyle. Also wirklich nur noch Clean Eating, dann, oh mein Gott, Fasten, und dann holt man sich ja auch die ganzen Fakten, ne, wie gut das für den Körper ist und ja, Proteine, Kohlenhydrate, alles, was du aufgezählt hast, habe ich auch gemacht. Und was mein Gewinn dahinter war, ist, und der ist ganz anders als deiner, ich wollte quasi immer dazugehören zu einer Gruppe. Ich wollte quasi zu den Coolen mit dazugehören. Wie du schon gerade gesagt hast, ne, die wollen das doch, die wollen nach gesund sein und Sport, sportlicher Lifestyle, das sind ja die coolen. Und ich glaube, das ist so eine ganz große Verletzung, was bei mir unterm Teppich war, dass ich als Kind so zu den coolen dazugehören wollte. Und ich war eben diese kleine Pummelige, also alles andere als cool, wie ich mich gesehen habe, und habe dann quasi alles dafür gemacht, also quasi gekämpft, ne, das kontrolliert über mein Ess- und Sportverhalten, um quasi endlich dazu zu gehören. Und es ist auch so spannend bei mir und meinen Kundinnen zu beobachten, dass wir ja dann, ich gehöre ja dann quasi eben nicht zur Gruppe dazu, weil ich ja die ganze Zeit in diesem Kampfverhalten drinne stecken geblieben bin. Und auch eine Kundin von mir, die hat kaum soziale Beziehungen gehabt, die wollte, aber die dachte, so wie sie jetzt ist, ist sie nicht gut genug. Also war sie die ganze Zeit am Rennen, am Joggen und sonst was, um endlich fettfrei zu sein, weil sie dann gut genug ist, um zur Gruppe dazuzugehören. Wir sehen quasi gar nicht, dass wir, wie wir jetzt sind, gut genug sind und dass wir toll sind, so wie wir sind und dass wir jetzt schon uns akzeptieren dürfen und zur Gruppe dazugehören können. Zum Beispiel. Das sehen wir alles gar nicht, weil wir so in diesem zwanghaften Verhalten oder auch in dieser Esssucht, in dieser Krankheit gefangen sind. Und darüber zu reden oder das zu reflektieren, das ist so ein wichtiger Weg im Heilungsprozess, ne? Dass wir uns da quasi daraus erheben können und was ändern können.
Ja, ich glaube, wenn jeder so oder jede so ein bisschen für sich überlegt, was ist mein Gewinn aus meiner Essstörung, aus meinem Essverhalten, dann gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Für dich war das dann das mit diesem Dazugehören, für mich war es ein Schutz. Es gibt auch immer noch diesen sekundären Gewinn, den man hat. Also das heißt, oh, wenn es mir schlecht geht, kümmern sich zum Beispiel andere um mich, dann kriege ich mehr Liebe von außen. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind oder es bewusst machen langsam, was eigentlich hinter dieser Essstörung steckt, um dann zu sehen, wie wir sie anders, also das vermeintliche Defizit, ich will zu einer Clique dazu gehören, ich möchte Schutz haben, ich möchte, dass meine Mama mich sieht und mir Aufmerksamkeit schenkt, Liebe schenkt. Wenn wir diese w Dinge wissen, dann können wir natürlich überlegen, okay, wie hole ich mir das, ohne in eine Essstörung zu geraten, ne? Also, wie kriege ich Aufmerksamkeit von außen, beziehungsweise wie kann ich dieses Loch der Liebe, nenne ich es mal, irgendwie füllen? Schaffe ich das selber? Brauche ich die Mama? Brauche ich was anderes? Das ist total wichtig.
Ja,
Ja.
und auch voll schade eigentlich, wenn wir das so sehen, dass es als Essstörung oder als Krankheit deklariert wird. Denn es ist ja nur ein Versuch unseres Körpers, uns aufmerksam zu machen auf diese Dinge, die unterm Teppich vergraben sind. Ne, das Essen führt uns ja quasi, oder das Nicht-Essen oder das Sportverhalten, whatever, führt uns ja quasi dazu, mal unter den Teppich zu schauen. Es ist ja
Ja.
quasi, ja, es ist zu einer Krankheit, zu einer Störung geworden, aber jetzt können wir das ja transformieren. Wir können ja das Essen oder dieses Verhalten nutzen, um wirklich, ja, unseren Heilungsprozess da zu starten und da wirklich zu gucken, was steckt denn dahinter. Und da kommen ganz viele
Total.
Sachen auf.
Ja, ich glaube auch, also ich finde, dass man das als Krankheit bezeichnet, irgendwo auch wichtig, weil ich zum Beispiel wurde dann krankgeschrieben. Es war Magersucht, ist eine anerkannte Krankheit. Ich konnte wirklich zum Arzt gehen, zur Ärztin, und die hat mich für ein Jahr lang krankgeschrieben. Also deswegen finde ich es wichtig, auf so einer, ich sag mal, bürokratischen Ebene, dass wir das Ganze als Krankheit nennen. Und ich glaube, auch Menschen brauchen auch manche, die gar nichts mit mentaler Gesundheit anfangen können, ne? Wie oft habe ich gehört, wieso geht's dir denn schlecht? Du hast doch kein gebrochenes Bein, ne? Also bei ganz vielen Menschen ist immer noch so dieses, man muss jemanden, okay, eine Magersucht, das sieht man irgendwann, aber eine Depression, ne, sieht man den wenigsten Menschen an. Aber dass wir einfach wirklich sagen, nein, Leute, das ist eine Krankheit, das ist etwas, was wir behandeln wollen. Und da stimme ich dir zu. Es geht dann um die Behandlung, um das Rauskommen, um den Umgang damit. Also eine Krankheit soll dann nicht das Ende sein, ne? Sondern natürlich, wie geht es danach weiter
Ja.
und wie schaffe ich das? Was sind meine Ressourcen? Wer ist mein Netz? Ich habe auch immer so von meinem Support-Netz gesprochen. Wer fängt mich auf, wenn ich falle?
Na schön. Ist auch wichtig, dass man es hat. Also gut, dass du das hattest. Ne?
Total. Also deswegen, ich war, habe ich ja gerade schon gesagt, ich war dann in der Klinik, um meine Magersucht zu behandeln, in zwei verschiedenen Kliniken. Ein Jahr lang war ich nicht in meinem normalen Leben, also habe in der Klinik wieder das, was heißt das, Essen gelernt, ne? Aber ja, das auch, erstmal natürlich an Gewicht musste ich zunehmen, das war so das mit das Wichtigste, Gewicht zu nehmen, aber klar, das haben auch ganz viele gesagt, ist doch einfach ein Snickers, haha, weißt du so, das ist natürlich einfach gesagt, ich hab da dann halt einfach meine 18 Kilo zugenommen. Nee, so einfach war es nicht. Und dann aber auch zu überlegen, wenn ich da wieder rauskomme, wer steht mir zur Seite? Auf wen kann ich mich verlassen? Was braucht es danach oder was braucht es jetzt auch noch? Also, ich war 2016 in der Klinik, jetzt haben wir 2025, das ist 9 Jahre her.
Wow.
Und ich sage auch immer, ich bin nicht mehr magersüchtig, aber ich habe bestimmt noch, an meinem Essverhalten sind ein paar Sachen immer noch gestört. Das kann ich ganz klar sagen. Aber die definieren mich nicht mehr und die schränken mich nicht mehr in meinem Leben komplett ein oder beeinträchtigen irgendwie mein Glück, meine Arbeit, mein Zusammensein, was du gerade gesagt hast, mein soziales Zusammenleben. Ich bin nicht mehr isoliert, ich bin ganz viel draußen. Trotzdem, wenn mir jemand Nudeln auf den Teller legt, dann gucke ich schon erstmal blöd und bin
Ja.
so, Nudeln? Warum das denn?
Ja.
Also, das war nicht mein größtes Fearfood. Ganz doofes Wort, ne? Fearfood, Angst vor Essen, wow, aber hatte ich. Ja. Jetzt habe ich so viel durcheinander, glaube ich, gerade gesprochen,
Macht
aber
nichts, alles gut.
vielleicht fängst du meine Worte wieder ein.
Auf jeden
Wow.
Fall, alles, was du sagst, ist mega, mega spannend. Und ich würde auch gerne noch, übrigens dass da immer noch so ein Piepsel da ist von der Essstörung. Es ist in Ordnung, wir haben alle unsere Wunden, wir haben unsere Vergangenheit. Wichtig ist es, dass es im Bewusstsein ist und es ist es bei dir. Das heißt, immer wenn die Nudel kommt, die triggert dich, aber dann, weil es ja im Bewusstsein ist, kannst du gucken, was ist jetzt die Realität? Was mache ich jetzt mit der Situation, mit der Information? Na, also das ist alles gut. Ich würde jetzt gerne gleich, wenn du dafür bereit bist, mal mit dir da abtauchen, was da in deiner Heilung passiert ist, als du in der Klinik warst, weil mich das selbst extrem interessiert. Also wenn du da bereit bist, uns ein bisschen mitzunehmen, was da so passiert in der Klinik und auch in dir, das würde mir mega. Ja, würde mich mega interessieren. Was ich noch sagen wollte zu der Diagnose, finde ich das auch voll spannend, dass wir da unterschiedlich sind. Bei dir hat es zum Beispiel geholfen, dass du diese Diagnose bekommen hast. Und es macht für mich auch voll Sinn. Ich hatte davor Angst, weil ich dann immer gedacht habe, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich bin krank und das kann man nicht ändern. Aber wie du schon gesagt hast, das kann man ja transformieren. Das ist ja quasi eine Diagnose. Das ist jetzt das, was auf dem Zettel ist. Aber jetzt kann man das ja heilen. Jetzt kann man sich das ja anschauen und kann das heilen. Und gar nicht aus dem Aspekt, irgendwas ist falsch mit mir oder so. Das wollte ich noch dazu sagen. Und jetzt, wenn du Lust hast, würdest du uns ein bisschen mit in die Klinik nehmen. Also was da passiert ist nach diesem Moment, als dann ja deine Chefin gesagt hast, du kannst diesen Job nicht übernehmen und du dann vielleicht auch in dem Moment realisiert hast, dass du ja diese Krankheit hast. Wie ist dann dein Weg weitergegangen?
Erstmal hat eine Kliniksuche angefangen. Nach diesem Moment, ich darf nicht mehr arbeiten, war für mich der Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, okay, ich suche nach einer Klinik. Dachte aber auch immer noch, na ja, dann bin ich jetzt mal 4 Wochen nicht am Arbeiten. Und
Ja,
so
ja.
wie so ein Husten, wie so ein Schnupfen, das kuriere ich dann mal schnell aus. In 4 Wochen bin ich wieder hier. Ich habe dann angefangen, nach einer Klinik zu suchen. Es wurde ganz schnell klar, dass ich nicht einfach in eine spezialisierte Klinik kann, sondern erstmal ein Krankenhaus, Krankenhausaufenthalt. Jetzt habe ich das Wort. Krankenhaus, Krankenhausaufenthalt. Schwierig. Heute ist es schwierig.
Bei mir auch,
Dass ich
ja.
erstmal ins Krankenhaus. Dass ich erstmal ins Krankenhaus muss, weil ich so sehr im Untergewicht war, dass gesagt wurde, eine Klinik. Es gibt zwar spezialisierte Kliniken mit Intensivstationen, aber die meisten Kliniken haben jetzt nicht unbedingt diese Intensivstation und ich brauchte halt eine Intensivstation. Ich saß im Rollstuhl, um ganz wenig Kalorien zu verbrennen. Ich konnte mich auch kaum noch bewegen und wurde dann erstmal flüssig ernährt. Also in der ersten Klinik ging es wirklich darum, überhaupt wieder Gewicht irgendwie zuzunehmen, damit meine Gehirnfunktion wieder funktioniert. Ich hatte auch Wasser im Herzen, also an mir war so wenig Fett, dass mein Körper irgendwann angefangen hat, auch meine Muskeln, ich sag mal, zu verdauen, jetzt mal richtig einfach gesprochen.
Ja.
Und der letzte Muskel, der irgendwann noch da war, war das Herz. Das heißt, mein Körper hat, ich habe so wenig gegessen, dass mein Körper angefangen hat, mein Herz mit zu verdauen und aufzuessen. Und dadurch hatte ich dann Wasser im Herzen. Das heißt, es war auch die ganze Zeit die Gefahr, dass mein Herz jeden Moment stehen bleibt. Und deswegen in dieser ersten Klinik ging es darum, oder im Krankenhaus, dass ich wirklich zunehme und diese ganzen Gefahren minimiere. Und dann, als ich relativ stabil war, war ich fertig oder fähig, in die zweite Klinik zu gehen. Und die war dann spezialisiert auf Magersucht, auf Essstörung. Und da war mein Kopf auch wieder so weit, dass ich therapiert werden konnte. Und dann hatte ich, also wirklich, ich habe in der Klinik gelebt, ich hatte einen Stundenplan. Also es fühlte sich so ein bisschen an, wie ich gehe zurück in die Schule.
Oh,
Ich hatte einen
nice.
Stundenplan von morgens bis abends mit Therapie und Essen. Und es war eine sehr, okay, es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil natürlich war diese Zeit sehr hart und heftig. In mir hat alles dagegen angekämpft und geschrien. Jeder Gramm auf der Waage mehr fühlte sich falsch an, fühlte sich nach Verlieren, ich bin eine, also es fühlte sich falsch an. Andererseits war diese Zeit, hat mir so viel Einblick in mich und meine Seele und unter diesen Teppich gebracht. Also ich hatte diesen sicheren Ort, um wirklich zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich unter diesen Teppich jetzt gucke, ist hier genug Personal um mich, ganz viele PsychotherapeutInnen, ganz viele Schwestern, ganz viele andere Betroffene, also ganz viele AnsprechpartnerInnen, die mir dabei helfen werden, dass ich nicht völlig durchdrehe, wenn ich sehe, was unter diesem Teppich liegt. Und das war eine so heilsame, schöne Zeit. Schön, also ich mache jetzt so Tüdelchen, ne? Dass ich da bis heute irgendwie sehr positiv und sehr dankbar vor allem drauf gucke. Ja. Genau, dieser Stundenplan, wie sah der aus? Ich hatte Kunsttherapie, ich hatte Körpertherapie, Gesprächstherapie im Einzel, Traumatherapie, Gruppentherapie. Also es war wirklich Therapie, 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 wie du gerade raushörst. Und dann aber auch so süße Einheiten wie irgendwie Stretching am Nachmittag. Ich durfte natürlich keinen Sport machen, ne? Also das war auch ganz krass für mich. Davor bin ich Marathon, also Halbmarathon gelaufen und alles und war immer in Bewegung. Und das war aber so dieses langsam wieder in den Körper reinfühlen. Und da habe ich zum Beispiel auch so meine Liebe zum Yoga entwickelt. Dieses ganz eine Bewegung machen, nicht weil man denkt, ah, oh, ich will dabei Kalorien verbrennen oder einen Muskel aufbauen oder besonders, sondern eine Bewegung machen, um zu spüren, was passiert eigentlich gerade in meinem Körper und wie schön, dass mein Körper mich diese Bewegung machen lässt. Ja.
Ja, so bin ich auch zum Yoga gekommen. So sind viele zum Yoga gekommen, ne? Den Körper mal ganz anders erfahren, im jetzigen Moment sein. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen unseren Körper an, obwohl wir darin wohnen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, wann hat es denn überhaupt angefangen? Es ist so traurig. Ich glaube, bei mir hat das ja wirklich, ja, in der Kindheit oder so angefangen, wo ich dann gemerkt habe, wo ich dann gedacht habe, ist ja nur eine Illusion. Wir haben irgendwann angefangen zu denken, irgendwas ist falsch mit mir. Und dann reimt sich der Kopf so irgendwas zusammen. Ach, weil mal irgendwie ein Kommentar gemacht wurde, dass ich irgendwie zu gerne esse oder zu dick oder so. Reimt sich dann der Körper, das ist kindliche Gehirn zusammen, irgendwas ist falsch mit mir. Und dann geht dieser Kampf los, ne? Und bei mir hat sich das dann durchs halbe Leben gezogen, also wirklich lang. Weißt du, in welcher Situation es bei dir angefangen hat oder in welchem Alter, was da die Ursache war?
Also ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Ich habe, seitdem ich 4 bin, Ballett getanzt, war dann Leistungsturnerin, Cheerleader. Bewegung war für mich eigentlich immer was total Schönes,
Aber es war
dass
immer
ich
mit
irgendwann den.
Leistung verbunden.
Es war immer mit Leistung verbunden, ja, aber auch eigentlich, da habe ich das nicht als Leistung, Leistung. Ich wollte nicht
Okay.
unbedingt die Medaille oder so. Also vor allem Ballett, vor allem der Tanz. Beim Leistungsturnen, das war nochmal was anderes. Da ging es dann auf einmal auch um Medaillen, aber beim Ballett. Da haben wir dann als Gruppe zusammen auf ein schönes Ballettstück in der, ich habe in so einem kleinen Städtchen gelebt, in der Stadthalle. Und dann haben wir das zusammen aufgeführt. Und das war für mich immer noch auf jeden Fall eher ein Genuss oder ein Spaß. Das war was Schönes. Klar, dann wurde es irgendwie beim Cheerleading, beim Leistungsturnen, wurde es ein bisschen anders. Aber da habe ich das auch immer noch eher als Sport und als etwas gesehen, was ich für mich mache und auch vor allem in der Gruppe. Cheerleading, das macht man ja viel mit anderen Frauen zusammen. Das hat so viel Spaß auch irgendwie gemacht. Und erst während meiner Magersucht, wo ich aktiv überlegt habe, wie kann ich abnehmen? Und dann aber auch von außen ganz viel reinbekommen habe, das muss halt so 2014 gewesen sein, durch irgendwie Social Media und Co., wo dann auf einmal gezeigt wurde, diese Übung für deine Apps. Warum sind wir auf einmal alle so obsessed mit Apps? Also warum musste man auf einmal die Bauchmuskeln sehen? Auf einmal war das dieses Ideal und das hatte ich dann auch für mich
Punkt.
irgendwie
Ja.
aufgegriffen und hab gesehen, ah, jetzt gibt's irgendwie Burpees machen. Warum? Also das, ich fand, das war auf einmal auch so ein Hype. Alle machten auf einmal Burpees. Also und erst in meiner Krankheit hat sich dieses, ich genieße den Sport, eher dazu verwandelt, ich nutze den Sport, um an meinem Körper etwas zu verändern. Ja.
Ja.
Und
Ja,
das
weil
ist jetzt
mich.
zum Beispiel auch immer noch meine Aufgabe. Das ist bis heute so, dass ich mich ganz oft immer wieder, wenn ich jetzt, ich mache immer noch sehr gerne Sport. Also ich gehe immer noch gerne ins Fitnessstudio, ich mache sehr viel Pilates, ich mache super gerne Yoga. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich mache das jetzt, also jetzt gerade, okay, Krafttraining mache ich, weil ich Knieprobleme habe. So, dann, ne, denke ich aber auch, okay, ich gucke jetzt, dass meine Muskeln so trainiert werden, dass ich keine Knieschmerzen mehr habe. Also ich versuche jetzt mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich meinen Körper durch meinen Sport unterstütze und aufbaue, anstatt ihm etwas zu entziehen und kaputt zu machen, was ich während meiner Magersucht leider sehr viel getan habe. Und auch immer mal wieder eine Grenze zu ziehen. Ich bin gerade ein bisschen erkältet. Es fällt mir schwer, gerade keinen Sport zu machen, aber ich sage mir, nein, natürlich mache ich das jetzt nicht. Jetzt braucht mein Körper etwas anderes. Und das
Ja.
sind keine Burpees und auch keine sichtbaren Bauchmuskeln.
Ja, das
Die
ist so
brauche ich
krass.
nicht, um gesund zu werden.
Das ist so lustig, wenn man dann darüber redet. Das ist dann so lustig. Es gewinnt dann so viel Leichtigkeit. Aber wenn das sich der Film in einem abspielt, ist es unglaublich hart. Ne, weil dahinter steckt ja dann immer, ich kenne das, wenn ich die Periode habe oder krank bin oder ich kann mich nicht bewegen oder mein Sportprogramm oder so nicht durchziehen, dann ist damit dahinter ja immer diese Angst vorm Zunehmen damit verbunden. Ne? Und ich glaube, das Wichtige ist immer, dass wir einfach in Balance sein, in Balance sind. Und dazu gehört auch immer wieder in den Körper reinzuspüren und wirklich ehrlich zu sich zu sein. Die Angst, dass wir zunehmen oder das Bedürfnis, das Grundbedürfnis von uns Menschen dahinter, dass wir zu einer Gruppe dazugehören. Und diese Gesellschaft, die ist natürlich immer geprägt, je nachdem, in welcher Zeit wir geboren sind. Aber unser Schönheitsideal war eben dann, keine Ahnung, Sixpack, aber trotzdem Booty und große Brüste, lange Haare, keine Ahnung. Also komplett gestört eigentlich, ne? Und da wir ja immer zu einer Gruppe dazugehören wollen, haben wir eben dann versucht, ja, diesen Körper zu haben. Und das sitzt uns immer noch irgendwo so ein bisschen im Nacken. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn wir auch Sport machen, um unseren Körper irgendwo zu formen, um uns wohl zu fühlen, denn das ist auch wichtig, aber wirklich immer mit der ehrlichen Frage, tut das jetzt meinem Körper auch gut? Habe ich gerade die Energie? Will ich das auch gerade priorisieren? Denn ich habe auch das Gefühl, umso älter ich werde, sind ganz andere Prioritäten wichtig für mich. Ja, ich will mich in meinem Körper wohlfühlen, vor allem will ich gesund und fit sein, aber mittlerweile verbringe ich lieber Zeit mit meinen Liebsten, Quality Time, als da irgendwie 4 Sets Hip Thrusts zu machen, damit ich einen Booty habe oder so. Weißt du, also die Prioritäten, die ändern sich ja auch irgendwo. Und was es auch mit sich bringt, worin auch ich das Geschenk sehe, in dieser
Essstörung oder diesem Sportzwang, dass das uns immer wieder darauf hinweist, wir dürfen in unseren Körper hineinspüren. Ist es gerade die Krankheit, die spricht? Oder tut es gerade meinem Körper wirklich gut? Es ist quasi auch immer wieder so eine kleine Erinnerung. Spür in deinen Körper rein. Was ist gerade da? Also, dass es uns immer wieder in Kontakt mit uns selbst bringt. Dass wir es wie so oft verlieren im Alltag. Ne? Dieser Kontakt zu unserem Körper.
Total. Und du hast doch am Anfang einmal das Wort benutzt, Fakten, also rund um Ernährung. Und dann liest man die ganzen Fakten vielleicht im Internet, auf Social Media. Und ganz oft, und das finde ich mittlerweile schwierig, ist so dieser Grat, sind das wirklich noch Fakten oder ist das hier gerade ein tolles Marketing, was uns ausgespielt wird, ne? Und natürlich auch, okay, vielleicht gibt es Studien, vielleicht ist es ein Fakt, der sagt, Fasten ist besonders gut für den Darmtrakt. Ich rede jetzt einfach mal frei raus, das ist kein Fakt, das habe ich mir jetzt gerade fast ausgedacht. Aber dann muss man sich auch fragen, tut es auch wirklich mir gerade gut? Also bin ich jetzt gerade, wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte aktuell meine Periode zurück, die ich leider aktuell nicht habe, dann ist Fasten vielleicht gar nicht so klug, ne? Also ich glaube, man muss auch immer gucken, was sind da draußen für Fakten, was haben die für Quellen? Und dann, wenn sie wirklich jetzt fundiert sind, passen die auch zu mir? Passen die zu meinem Lebensstil? Passen die zu meinen Zielen? Passen die zu mir? Wie fühle ich mich damit? Wie du auch gerade gesagt hast, in dieses Reinhören. Ich habe da eine Zeit lang gefastet, aber ich merke, boah, ich werde morgens wach und habe Hunger. Und wenn ich dann nicht esse, dann kannst du meinen Tag knicken.
Ja, und dann dreht sich der
Das
ganze
ist
Tag wieder nur um das Thema Essen oder
ums
nicht Essen.
Essen.
Das
Ja.
ist so krass. Und dann ist man da auf einmal drinne, ne? Ja, da kann ich noch. Ja, es hat sich bei mir auch so entwickelt. Und dieses Studien, gut, dass du das nochmal aufgreifst, diese Studien wurden meistens an Männern ausgeführt, weil diese eben keinen Zyklus haben, so wie wir. Unser Zyklus, ich nenne es immer wie die vier Jahreszeiten, ist ja jede Woche anders. Das heißt, unser Körper, der hat immer komplett, der geht durch komplett unterschiedliche Hormone und Phasen. Deswegen brauchen wir manchmal mehr Essen, mehr Fette, weniger Bewegung, machen wir mehr Energie zur Verfügung für keine Ahnung, Krafttraining, Rennen, Tanzen, wie man das auch bezeichnen will. Es sind ja alles im Endeffekt nur Bezeichnungen. Im Endeffekt will sich unser Körper einfach auf verschiedene Art und Weisen bewegen und entfalten und sich kennenlernen. Und ja, und diese ganzen Studien wurden eben mit Männern durchgeführt, weil man die viel besser tracken kann. Und unser weiblicher Körper ist komplett anders als der von Männern. Und das ist ja auch wieder, ne, unsere leistungsgetriebene Gesellschaft, dass wir uns dann auch noch mit Männern vergleichen, die ja viel mehr performen können oder viel kontinuierlicher gleichbleibend performen können als wir. Wir dürfen echt wieder zu uns kommen und sehen, dass wir anders sind und uns erforschen, uns wirklich selbst erforschen, anstatt uns im Außen zu vergleichen.
Ja, ich glaube auch dieses, was du gerade gesagt hast, im Außen sein, im Außen vergleichen, von außen Dinge wahrnehmen, ne? Dieses, es ist so leicht gesagt, oh, reinspüren in die innere Stimme. Es braucht dafür vor allem einfach Ruhe und Zeit, ne? Deswegen, wenn man jetzt einen sehr hektischen Alltag hat, dann braucht es manchmal vielleicht wirklich im Terminkalender, so mache ich das für mich, dass ich sage, okay, am Abend, mittwochs, 18 Uhr bis 19 Uhr, höre ich einmal in mich rein und schreibe, wie geht es mir gerade? Ne, weil man es so schnell auch wieder vergisst, dieses Reinhören. Das ist so leicht gesagt, aber deswegen, manchmal ist es vielleicht auch wichtig, sich das einfach aufzuschreiben, zu sagen,
Ja.
heute mache ich das.
Diese
Heute nehme ich mir die
Check-in.
Zeit.
Ja. Und
Ja.
es ist manchmal nur eine Minute. Na, einfach, es ist im Außen, man kann das alles schön bezeichnen: Yoga, Meditation, Retreat, keine Ahnung. Aber es geht immer um die Verbindung mit uns selbst. Und das können wir in der Metro haben: dieser Check-in, dieses Spüren, dieser Kontakt mit dem wahren Selbst, der Kern in uns. Ja, das ist so wichtig und das heilt so viel im Außen. Also es bringt so viel Heilungspotenzial mit sich. Wie ging es denn dann weiter? Also du warst dann ein Stück in der Klinik und dann bist du irgendwann wieder quasi rausgekommen, warst im Dschungel des heutigen Lebens. Wie ging es weiter?
Wow, ja, der Dschungel. Es war wirklich, also wenn die Klinik schon eine Herausforderung war oder in vielen Formen challenging, mit in allen möglichen Aspekten, ne, überhaupt erstmal wieder, dass mein Magen-Darm-Trakt sich an festes Essen gewöhnt und nicht ne, eine Zeit lang habe ich nur Flüssignahrung bekommen. Oder dass ich wirklich zunehme und das akzeptiere als etwas Schönes, als etwas, was mir einen Gewinn bringt, ne? Und nicht, wie ich davor dachte, das andere hat den Gewinn. Das war schon challenging, aber dann rauszukommen und all das, was ich dort gelernt habe, in meinen Alltag zu bringen, und nicht rückfällig zu werden, das war für mich wirklich, da hatte ich ganz, ganz große Angst. Ich hatte wirklich Panik, dass ich habe es immer die Klinik meine Käseglocke genannt, unter der ich so ein bisschen abgeschirmt bin, wie unter so einem gläsernen Dome. Und ich bin da drunter und wusste, wenn mir etwas passiert, habe ich das ganze Personal um mich. Und dann hatte ich das auf einmal nicht mehr. Und ich hatte Angst, dass mich das zurückreißt, dass ich wieder nicht mehr esse, dass ich wieder zu viel Sport treibe, dass ich einfach wieder diese ganzen ungesunden Rituale, ungesunden Mechaniken direkt auf die zurückgreife. Deswegen war es mir schon in der Klinik, so als ich den letzten Monat da war und ich habe gesehen, ich gehe langsam auf mein Normalgewicht zu, ich weiß, ich werde bald entlassen, habe ich mir mein Sicherheitsnetz aufgebaut. Ich wusste natürlich, ich habe meine Familie, aber dann habe ich auch geguckt, okay, ich wohne in Hamburg, ich brauche eine Psychotherapeutin. Wenn ich rauskomme, möchte ich eine Person dort haben, die mich weiterhin ambulant therapiert. Das heißt, ich habe mich auf die Suche gemacht, ich hatte dann eine Therapeutin. Ich wusste, wir haben, sobald ich rauskomme, zweimal die Woche Therapie zusammen. Ich habe mich direkt bei meiner Hausärztin gemeldet und gesagt, ich möchte jeden Dienstagmorgen um 7 Uhr, wenn ich gerade Pipi und Kaka gemacht habe, sorry to say, aber wenn ich wirklich zu ihr komme und mich einmal auf die Waage stellen, damit da immer noch eine Person ist, die das Gewicht aufschreibt. Ich habe ihr aber auch gesagt, ich möchte das Gewicht nicht sehen. Ich möchte nur, dass sie das sieht und weiß, ob ich abnehme. Und wenn ich abnehme, soll sie mir das bitte sagen. Aber ich möchte sonst, eigentlich möchte ich mein Gewicht nicht mehr wissen. Das soll nicht mehr meinen ganzen Kopf und meinen Alltag bestimmen, diese eine Zahl auf der Waage. Aber es war natürlich einfach wichtig, um mir die Sicherheit zu geben, okay, ich nehme nicht wieder ab. Und dann habe ich geguckt, was gibt es für Gruppentherapien, was gibt es für Angebote in Hamburg? Genau, Gesprächsrunden und Co. Wo kann ich hingehen? Und damit habe ich mich erstmal relativ sicher gefühlt, zu wissen, okay, da ist dieses Auffangnetz. Aber trotzdem war es natürlich echt heftig, auf einmal wieder auch in meiner alten Wohnung zu sein, ne? Ich wusste, da war mein Kühlschrank irgendwie immer leer. Also war ich so, okay, der wird nicht leer bleiben. Den werde ich jetzt sofort füllen mit leckeren Sachen, die mir gefallen. Dann habe ich gesehen, oh, wenn ich einkaufen gehe, ich schleiche mich schon wieder von den Kohlenhydraten weg. Ich bin schon wieder so, oh, ich esse Magerquark und Proteine. Und war so, nein, 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 Tabea, heute landet auch wieder eine Brezel oder eine Kartoffel oder der Reis bei dir im Einkaufskorb. Also ich muss mich immer wieder erinnern oder auch wirklich hinterfragen, okay, möchte ich mich gerade bewegen und wische deswegen Staub, weil ich mir eine Beschäftigung suche, um mich zu bewegen. Ist das ein Bewegungsdrang oder ist meine Wohnung wirklich gerade dreckig? Gehe ich die Treppe, weil ich Kalorien verbrennen will oder weil ich denke, das ist schön, dass ich mich im Alltag auch noch ein bisschen mehr bewege und nicht nur in meinem Bürostuhl sitze? Mache ich gerade Sport? Da sind wir wieder beim Thema, um meinem Körper etwas Gutes zu tun. Geht es mir heute gut genug, um diesen Sport zu machen? Oder will ich gerade nur wieder irgendwas an mir verändern? Also ich stand vor ganz vielen Fragen und die musste ich jeden Tag, jede Stunde, jede Frage aufs Neue klären. Und war aber einfach glücklich, dass ich, wie gesagt, meine Therapie weiterhin machen konnte und dass ich einen ganz tollen, aufgeschlossenen Freundinnenkreis habe, mit denen ich über alle Themen sprechen kann. Und die mir auch immer wieder gesagt haben, wir sind hier, um dich zu unterstützen. Ich wusste, ich kann auf die bauen und vertrauen und das hat mir ganz viel Stärke gegeben. Ja.
Voll schön. Also wirklich, wirklich schön. Der Mut, den du da bewiesen hast, wirklich dahin zu gehen, durch deine Themen zu gehen. Also das ist ja das, wovor wir alle so viel Angst haben, obwohl es ja nur wir selbst sind, die wir da treffen. Ne? Also das ist ja eigentlich auch so eine schöne Reise. Wie du schon sagst, es ist nicht einfach, aber was nicht einfach ist, ist eigentlich der Widerstand dagegen. Weil wenn wir dann uns wirklich da reinfallen lassen, dann ist es schön, weil wir mit uns in Kontakt sind. Und Ja, auch, dass du dann so ein tolles soziales Umfeld hast. Das wünsche ich wirklich jedem, weil das ist so, so wichtig. Gerade, also für mich auch, ne? Gerade in dieser schnellen, chaotischen Welt, dass wir da wirklich, und das ist das Wichtigste für uns, wir brauchen nicht so viel, wie wir denken, wie es uns vorgelebt wird. Wir brauchen unsere Liebsten, ne? So ein starkes, Sozi und es muss auch nicht die Familie sein, ne? Aber ein soziales Umfeld, auf das wir bauen können, wo wir uns so zeigen können, wie wir sind, ne? Mit unseren vermeintlichen Schwächen oder ja, die halt mit uns durch dick und dünn gehen. Was ist denn das Wort bei uns? Das war ja gar
Ja.
nicht so geplant. Aber ja, und da merken wir auch dann, worauf es wirklich ankommt, dass wir eben kein Sixpack brauchen, sondern diese Momente jetzt mit unseren Liebsten, die uns halten in den Zeiten, wo wir schwach sind. Und ja, diese, keine Ahnung, diese kleinen Momente, ne, Sonnenschein, Essen wirklich genießen, den Geschmack, die Farben wahrzunehmen, das mit jemandem zu teilen und diese ganzen Freuden im Leben wieder spüren zu können, ne, also, es ist so schön, ich freue mich so für dich, dass du da auch da rausgekommen bist, genau wie ich, und das ist auch gar nicht der Anspruch, weil wir werden nie perfekt sein. Das ist ja wieder die nächste Falle, in die wir steppen könnten, dass wir jetzt noch diese Krankheit haben oder dass wir manchmal noch Angst haben, eine Nudel zu viel zu essen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Also es ist alles in Kontrolle, es ist alles in Balance, ne? Und ja,
Ja,
einfach.
diese Perfektion, die du gerade angesprochen hast, die ungefähr häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, ist: Bist du denn jetzt zu 100% geheilt?
Ja, es ist.
Und 100%, vielleicht bin ich nur 90% geheilt, vielleicht bin ich nur 30% geheilt, aber
Ja.
erst einmal, ich bin geheilt. Und ich weiß auch nicht, Heilung ist auch ein sehr großes Wort, aber mir geht
Genau.
es viel, viel besser. Und was sind denn schon die 100%? Also wer sagt mir denn, was diese 100% Heilung sind? Vielleicht, ich lebe okay damit, dass Nudeln mir immer noch ein bisschen schwerer fallen zu essen, wenn sie auf dem Teller liegen. Es ist in Ordnung. Also ich kann auch ohne Nudeln wundervoll mein Leben verbringen und
Das ist ja
freue
auch
mich
nichts
dann aber
Schlechtes. Das ist ja auch nichts
so.
Schlechtes. Also es ist ja auch nicht
Aber
gesund, so viele Nudeln zu essen, jetzt beispielsweise. Ne? Also es ist ja jetzt.
genau, wer sagt denn, was sind die 100%? Ich weiß nur für mich, ich kenne meine Themen, deswegen, als du gerade gesagt hast, sich durch die zu arbeiten, das war hart und das mache ich bis heute auch immer mal wieder, weil die Themen verändern sich auch, ne? Die sind auch nicht immer die gleichen. Ich merke selber, vor 9 Jahren hatte ich andere Themen als jetzt. Trotzdem, so der Kern bleibt gleich. Und wenn ich jetzt merke, ich esse wieder irgendwie weniger, ich mache wieder mehr Sport, ich versuche wieder Kontrolle über mein restriktives Essverhalten reinzubekommen, dann bin ich so, halt, stopp. Das liegt
Mensch,
jetzt nicht an der Nudel auf dem Teller. Das Problem ist nicht die Nudel, das Problem ist was anderes. Was ist
genau.
es denn? Und dann kann ich in mich reinhören. Also ich sehe das jetzt immer als so eine kleine Warnglocke, so ein kleines Warnsignal. Und selbst wenn vielleicht diese Magersucht oder diese Essstörung noch in mir ist, dann ist das jetzt nicht mehr mein Feind oder etwas, was mir etwas Schlechtes will, sondern dann sind wir jetzt ein Team. Und wenn es jetzt wirklich eine kleine Figur ist, die ich mir vorstelle, dann sind wir im Team und die sagt mir dann, ey, guck mal, Tabea, du isst gerade weniger. Warum? Ist das wieder das Thema von damals? Hast du gerade Stress oder was ist es? Und dann sage ich, hey, danke, dass du mich darauf hinweist. Ich gucke da entweder alleine drauf oder ich frage meine Therapeutin, können wir wieder zusammen drauf gucken. Aber ja, ich glaube, wenn man sich bewusst ist, welche Themen man hat, dann ist es einfach im ganzen Prozess schön. Also jetzt bis heute. Also ich finde es jetzt schön zu wissen, was eigentlich tief in mir ist. Weil jetzt bin ich nicht nur eine Oberfläche mit irgendwie Bauchmuskeln oder so, sondern ich weiß so, oh, da ist ganz viel Tiefe und das kann ich mit anderen teilen.
Ja, das ist wunderschön. Und ich glaube, viele wissen auch gar nicht so richtig, was Heilung bedeutet. Heilung bedeutet nämlich nicht, dass man wieder diese weiße, reine Leinwand ist. Unsicherheiten, Ängste, Herausforderungen gehören zu uns und zum Leben. Und das ist einfach so. Und was dabei wichtig ist, und deswegen ist ja auch diese Essstörung irgendwo ein Geschenk für uns, ist, dass sie uns immer wieder in Kontakt mit uns selbst bringt. Und das ist das Wichtigste, dass ich in Kontakt mit mir selbst bin, weil dann entwickle ich innere Stärke und dann kann ich auch alles meistern. Und auch nicht Stärke im Sinne von, ich bin cool, ich bin stark, sondern Stärke heißt auch manchmal zu flennen, zu heulen, weil man Angst hat, weil man unsicher ist, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Wir hatten im Vorgespräch ein bisschen gelabert, dass wir gerade so einen Moment haben, wo wir alles hinterfragen und das bringt eine Unsicherheit mit sich. Das ist klar, da hat man Angst, aber auch irgendwo ist es das Leben, ne? Dass man immer wieder lebendig bleibt, authentisch bleibt, immer diesen Nervenkitzel hat, ne? Aber das ist wunderschön. Und wenn ich mit mir in Kontakt bin, dann ist es auch eine schöne Reise, dann weiß ich, ich kann das schaffen, ich kann mich selbst halten und ich bin stärker als die Nudel.
Genau. Sehr schön.
Okay, meine Liebe, 12:12 Uhr, 12, das ist doch ein Zeichen hier. Nee, aber ich danke dir ganz, ganz sehr für das Gespräch, ne? Und auch wenn sich diese, ja, vieles bei uns im Außen anders geäußert hat, ist es im Innen doch ziemlich gleich und ich finde, wir haben das alles toll gemacht. Wir haben ganz viel Mut bewiesen. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben ein tolles soziales Netzwerk uns aufgebaut. Liebevolle Menschen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben keinen Plan, wie es bei uns weitergeht. Aber das ist in Ordnung. Wir sind offen und ja, ich fühle mich gut. Du, wie fühlst du dich?
Total. Ich mich auch. Und ich habe gerade noch überlegt, weil wir am Anfang von diesem Krankheitsgewinn gesprochen haben, den möchte ich noch einmal vielleicht so abschließend, um den Kreis zu schließen, zurückkommen, weil
Gerne.
ich tatsächlich auch mal gefragt wurde, hey, vermisst du es nicht manchmal, deine Krankheit? Und bestimmt habe ich eigentlich nein. Also das kann ich sagen. Ich vermisse keinen Tag, magersüchtig zu sein. Das kann ich ganz, ganz bestimmt sagen. Und was mir dann aber auch immer wieder das Ganze bewusst macht, wie gut es mir jetzt eigentlich geht und wie viel voller und schöner und lebenswerter mein Leben jetzt ist ohne die Krankheit. Ich schreibe mir manchmal jetzt auf, was ich dadurch gewonnen habe, durch die Heilung zu gehen.
So schön.
Und das ist eigentlich total schön, weil ich dann aufschreiben kann, ich bin wieder im Kontakt mit anderen Menschen, nicht nur mit mir, sondern mit anderen. Ich esse nicht mehr isoliert, beziehungsweise ich esse überhaupt wieder. Was du vorhin gesagt hast, zu schmecken und diesen Genuss, mich einfach wirklich mal hinzusetzen und zu kauen und dabei zu denken, boah, wie lecker ist das denn eigentlich? Mein Körper als etwas wahrzunehmen, was mir ganz viele Dinge ermöglicht im Leben, die Straße entlang zu gehen. Alleine zu gehen, denke ich mir, boah, ich gehe, wow. Ja, also es ist ganz viele Sachen, die wir irgendwie vielleicht auch als selbstverständlich sehen, sind gar nicht so selbstverständlich, weil ich saß eine Zeit lang im Rollstuhl und jetzt gehe ich die Straße
Ja.
entlang und denke, oh, du gehst. Und da sind so viele Gewinne. Und ich glaube, wenn jeder für sich aufschreibt, was er durch die Heilung gewonnen hat oder vielleicht ist er noch gerade im Prozess der Heilung. Man kann sich auch aufschreiben, wo möchte ich hin mit meiner Heilung? Was möchte ich dadurch gewinnen? Ich glaube, das kann ganz, ganz, ganz viel befähigen in uns.
Ja, das ist mega, mega wertvoll, dass du das sagst, weil wir denken immer, wir gehen durch diesen Prozess und es ist nur hart und es wird immer hart bleiben. Wir sehen quasi gar nicht das Licht am Ende des Tunnels, aber das ist ja Quatsch. Das, was wir dafür bekommen, wenn wir uns dieser Heilung stellen, ist ja ein leichteres, glücklicheres Leben, was wir viel mehr genießen können, wo wir nicht die ganze Zeit immer vor uns wegrennen müssen, vor unseren Themen wegrennen müssen, uns ablenken müssen, dann irgendwelche Substanzen dazukommen oder ungesunde Verhaltensmuster. Und es ist wirklich, ja, wieder am Leben zu sein. Und es ist so, so unglaublich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und was mir auch noch eingefallen ist, weil du es gesagt hast, es ist ja ein Schutzmechanismus, ne? Ob du diese Krankheit vermisst, das können vielleicht viele nicht nachvollziehen, diese Frage, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil wenn man diese Krankheit lange und intensiv durchlebt hat, wird es zu einem Teil von einem und man identifiziert sich dann damit. Und wenn man das gehen lässt, auch wenn es was Schreckliches ist, ist es erstmal so, dass man sich ein bisschen lost fühlt, weil ein großer Teil von einem geht und man dann gar nicht weiß, wohin führt mich denn die Reise, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr essgestört bin. Deswegen halten auch so viele an diesem Thema fest. Aber ich kann euch nur da draußen sagen, traut euch ins Ungewisse zu gehen. Immer wenn ihr ins Ungewisse geht, wartet was Magisches auf euch. Und Tabea, hast du noch irgendwas, was du jetzt den Zuhörern oder der Community sagen willst? Einfach aus dem Herzen raus oder einfach ein Tipp, wenn jemand da draußen ein gestörtes Essverhalten hat und vielleicht noch relativ am Anfang steht, was diese Person dann machen kann.
Oh, ich habe ganz viele Sachen natürlich immer im Kopf, was man machen kann, wenn man am Anfang steht, wenn man mittendrin ist. Lass mich ganz kurz, was kann man ganz am Anfang machen? Du hast gerade, was hattest du gerade kurz gesagt? Sorry, jetzt war ich, du hast was gesagt und ich dachte, das ist so schön, was du gerade auch nochmal gesagt hast.
Identifiziert damit sein?
Genau. Ja. Das ist nämlich was, das hatte ich tatsächlich auch. Ich dachte auch, ja, ich bin doch die Essgestörte. Nee, ich bin nicht die Essgestörte. Ich bin Tabea. Ich weiß nicht, was ich alles bin. Ich bin ganz, ganz viel. Und ich glaube, das hilft auch, sich aufzuschreiben. Wer bin ich, wenn ich, wer war ich, vielleicht auch, wer war ich eigentlich vor dieser Essstörung, ne? Was würden andere über mich sagen? Und ich glaube, das ist auch der allerwichtigste Tipp. Was würden eigentlich andere meine, was würde ich meiner besten Freundin über, nee, was würde ich meiner besten Freundin raten? So jetzt, ne? Weil, wie wir mit anderen Menschen sprechen, ist manchmal viel, viel wärmer als zu uns selbst. Und dann zu überlegen, was würde eigentlich meine beste Freundin sagen oder, ne, wenn ich meine beste Freundin wäre, über mich, wer ich als Person bin. Und dann kommen, glaube ich, ganz viele Dinge. Und es geht dann auch gar nicht darum, durch diese Heilung wieder dahin zurückzukommen, wer war ich vor der Essstörung, weil diese Person werden wir nicht wieder sein, wollen wir ja auch gar nicht, weil dieser Person ging es ja anscheinend nicht so gut, dass sie jetzt in dieser Essstörung gelandet ist. Und dann vielleicht so eine Vision zu zeichnen, wo will ich eigentlich stehen? Was soll der Gewinn sein? Wer möchte ich sein? Das hat mir auch sehr, sehr geholfen, dieses, ich möchte zurück an meinen Arbeitsplatz. Ich möchte aber das so und so machen. Also ein bisschen zu überlegen, so, ach, ich möchte die Stärke haben, um wieder in Gespräch und in Diskussionen mit anderen zu sein, um feministische Themen voranzubringen. Weil wenn mein Kopf nur voll ist mit Kalorien und wie ich mehr Sport treibe, dann sind die Themen, die ich eigentlich voranbringen möchte, für uns, für unsere Gesellschaft, die haben dann gar keinen Platz mehr.
Ja.
Ja, so viel auf einmal, was grad, du hast gerade gemerkt. So, und jetzt kam so ein Wortschwall zum Abschluss, aber ja,
Aber
ich
das
hoffe, das
ist schön.
hilft.
Das bringt mich auch wieder auf die Idee, was ich noch sagen will. Abschließend, hoffentlich jetzt wirklich abschließend. Aber halt auch wirklich Vorbild zu sein für die nächste Generation, weil wir machen ja die Evolution aus. Und wenn wir das Spiel jetzt weiterspielen, mit, oh, ich muss jetzt perfekt aussehen und ich nutze jetzt meine ganze Zeit und Lebensenergie, um im Gym zu sein und mit Booty aufzubauen oder whatever, anstatt wirklich was Wertvolles für mich oder für mein nahes Umfeld oder für die Welt zu tun, ne? Thema Feminismus oder whatever. Das beeinflusst ja auch die nächste Generation. Und wie wollen wir uns denn fühlen hier auf dieser Welt? Also, wir können doch einfach ein leichtes, glückliches Leben haben und das hier gemeinsam genießen, was die Natur und was uns das Leben so schenkt, also, aber es ist so, oder whatever, mach irgendwas, es muss nicht im großen Rahmen sein, es kann ein Buch schreiben, einen Blog beginnen, eine Reise starten, eine tolle Mama sein, die liebevollste Mama sein, aber nicht deinen Kopf, diesen Space voll haben mit sinnlosen, wirklich sinnlosen Gedanken, also, es ist so schade um die Lebenszeit, weißt
Total. Okay, du wolltest abschließen. Das war eigentlich dein Abschluss.
Das
Mein
ist mein
Abschluss ist wirklich, weil
Abschluss.
du gerade gesagt hast, kleine Dinge tun, vielleicht auch lächeln. Ich denke immer so Butterfly-Effekt oder irgendwie, ne? Wenn ich jemandem einfach ein Lächeln schenke, das kostet mich nicht, das kostet kein Geld, das kostet keine Zeit, das kostet eigentlich nur ein paar Muskeln im Gesicht einmal hochzuziehen. Und vielleicht ging es dieser Person an dem Tag schlecht, aber sie sieht, dass ich sie anlächle. Und vielleicht bringt es ihr Hoffnung oder eine neue Idee oder, und ich glaube, wir können durch ganz viele kleine Sachen was bewegen. Wir können uns engagieren, wir können uns nachhaltig, politisch, wir können ganz viele Dinge einfach machen, oder unsere Zeit nutzen, wie wir zwei jetzt zusammensitzen und unsere Erfahrungen teilen.
Ja.
Ja, danke für dieses schöne Gespräch.
Danke. Ich fühle mich auch so happy. Und wir sollten jetzt mehr den Lachmuskel trainieren, anstatt andere Muskeln, oder? Mal
Ja.
da mehr Aufmerksamkeit hinsetzen.
Kau- und Lachmuskeln.
Ja. Oh, danke wirklich von Herzen. Es war so, so schön. Danke für deine Zeit und dass du so tief gegangen bist und da so ehrlich alles mit uns geteilt hast. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber das hilft 100% so vielen Frauen. Also auch du da draußen, wenn dich das betrifft oder du jemanden kennst, bitte teile diese Folge, damit wir ja Aufmerksamkeit erreichen mit diesem Thema und die Frauen nicht mehr denken, sie sind da allein oder die einzigen, die sich mit schwierigen Themen auseinandersetzen oder die nicht perfekt sind, in Anführungsstrichen. Also wir haben alle unsere Themen und darüber reden hilft, hilft, hilft. Also danke.
Danke dir. ganz tolle Umarmung.
Hamburg, von Barcelona nach Hamburg.
Schön.
Habt noch einen schönen Tag und esst was Geiles.
Mach ich. Bis dann.
Bis später.
Ciao.
Tschüss.